Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 4. Juni. Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Und wenn Landtagswahlen in Ostdeutschland anstehen, dann brechen in Berlin die Los Vojos der Aufbau-, Angleichungs- und Gerechtigkeitsversprechen an. Was unter Helmut Kohl blühende Landschaften hieß, heißt heute gleichwertige Lebensverhältnisse. Und die sind derzeit, um es mit den Worten von Katrin Göring-Eckardt zu sagen, bei allen Parteien der heiße Scheiß. Das kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Beherztheit, mit der sich die Bundesparteien nun dem Osten widmen, vor allem eines ist: Wahlkampfpathos. Überraschend ist jedoch, dass ausgerechnet Olaf Scholz, der sonst eigentlich emotionale Vollverschleierung trägt, die Pathoskeule schwingt.
Wenn ich Bundeskanzler bin, dann wird Ostdeutschland ganz oben auf der Tagesordnung der deutschen Politik stehen. Dann hat Deutschland zwar keine Regierungschefin mehr aus Ostdeutschland, dafür aber einen Kanzler, der sich mit aller Kraft um Ostdeutschland kümmert.
Dieses Versprechen mag man Olaf Scholz glauben oder nicht. Die eigentliche Frage ist, wie kann Olaf Scholz glauben, dass er Bundeskanzler wird? In einer aktuellen Forsa-Umfrage liegt die SPD gleichauf mit der FDP. Beide kommen auf 14%. Auch wenn die Sozialdemokraten sich aufführen, als kämpften sie ums Kanzleramt, tatsächlich stehen sie derzeit nicht im Wettbewerb mit der CDU oder den Grünen, sondern sie müssen sich mit den Freidemokraten messen. Aus der einstigen Volkspartei SPD ist eine Partei fast ohne Volk geworden. Ein Scholz-Effekt ist ausgeblieben. Der programmatische Linkspartei-Lookalike-Kurs mag die Funktionärsgenossen begeistern, die Wähler überzeugt er offenbar nicht. Und selbst von den Personalstreitigkeiten der CDU und der beginnenden Entzauberung von Annalena Baerbock können die Sozialdemokraten nicht profitieren. Und so hat sich die SPD darauf verlegt, so zu tun, als ob sie wäre, was sie gerne sein will, aber längst nicht mehr ist. Eine Kanzlerpartei. Ihr Co-Vorsitzender Norbert Walter Borjans, der mit seinen politischen Vorstellungen in Wolkenkuckucksheim zu Hause ist, machte einen Ausflug auf den Boden der Tatsachen, als er den Sinn einer SPD-Kanzlerkandidatur in Frage stellte.
Und ich auch nicht glauben würde, dass wir im Augenblick an dieser Stelle wären, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen.
Das hat Walter Borjans im November 2019 gesagt. Damals standen die Sozialdemokraten in den Umfragen bei 14%. Dort stehen sie heute auch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Kabarettist Dieter Nuhr tut das, was er gerne tut. Er zweifelt. Zum Beispiel am Corona-Management und der grassierenden Staatsgläubigkeit.
Jetzt glaube ich, dass der Staat das selber alles nicht so hingekriegt hätte und alles, was er angepackt hat, ist in die Hose gegangen. Genau, ging bei der Maskenverteilung los und endete beim Impfzentrum. Und seit die Ärzte impfen, geht die Impfkampagne los. Und das Ganze führt dazu, dass man eigentlich sagen muss, der Staat hat in den allen wesentlichen Teilen eigentlich versagt.
Außerdem, die grüne Bezirksregierung von Budapest setzt mit Straßennamen kleine oppositionelle Nadelstiche, die den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zur Weißglut treiben. Und der Spiegelskandal um Klaas Relotius, dessen Reportagen wie Journalismus anmuteten und sich dann als Märchen erwiesen, kommt ins Kino. Wir kennen die Besetzungsliste. Maskenbeschaffung, verstolperte Impfkampagne, Testdebakel. Wenn der Staat etwas in dieser Krise angefasst hat, dauerte es entweder zu lange, offenbarte Abgründe wie Korruption oder ging einfach schlicht nach hinten los. Die echten Innovationen wie der Impfstoff kamen von privater Hand. Der Staatsgläubigkeit allerdings hat das keinen Abbruch getan. Warum ist das so? Und was sind in dieser besonderen Zeit sonst noch für kuriose Verrenkungen in der öffentlichen Meinung zu bestaunen? Das bespreche ich mit einem der erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands, mit Dieter Nuhr. Das linke Milieu empfindet ihn als fleischgewordene Provokation und so trägt Dieter Nuhr mittlerweile den schwarzen Gürtel im Aushalten von Shitstorms. Ein solcher ereilte ihn unter anderem, als er einen Gag auf Kosten von Greta Thunberg wagte.
Ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein.
Dieter Nuhrs Meinung über das Corona-Management, über Gendersprache und Staatsgläubigkeit, die hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Nuhr.
Guten Morgen.
Herr Nuhr, wie geht es? So hat man früher gerne Gespräche begonnen. Jetzt in Corona-Zeiten ist, bist du schon geimpft, das Neue, wie geht es dir? Also Herr Nuhr, sind Sie schon geimpft?
Ich bin geimpft, in der Tat, ja, ja. Und jetzt kommt dann immer die Frage,
genau, die Frage, mit was? Genau. Und ich habe da so eine Art Impfdünkel festgestellt. Also ich zum Beispiel bin mit AstraZeneca geimpft und wenn ich das erzähle, dann schauen mich die Leute immer ganz mitleidig an. Bekommen Sie auch mitleidige Blicke?
Nein, ich glaube eigentlich, das tut sich nicht alles. Ich habe mich so ein bisschen auch um die Statistik gekümmert und habe festgestellt, dass viele Leute jetzt Angst haben vor Hirnvenenthrombosen. Die hätten besser Angst, aus dem Haus zu gehen, weil ich halte das für statistisch gefährlicher. Die Chance, auf dem Weg zur Impfung vom Auto überfahren zu werden, die ist, glaube ich, höher, als die eine Hirnvenenthrombose zu kriegen.
In der ersten Corona-Welle hieß es ja immer, dass die anderen Länder alle neidisch auf Deutschland gucken, wie toll wir durch die erste Welle gekommen sind. Jetzt nach den letzten Monaten Corona kann man das Krisenmanagement, wenn man es denn in einem Satz zusammenfassen will, so zusammenfassen. So viel Staat war nie, aber auch nie so viel Staatsversagen. Haben wir vielleicht von den Regierenden einfach zu viel erwartet oder haben die Regierenden uns Bürgern zu wenig zugetraut?
Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Sache in Deutschland, dass wir immer glauben, wenn was ganz wichtig ist, dann muss der Staat es leisten. Das ist so ein bisschen so wie bei der Wohnungswirtschaft, wo man sagt, der Wohnen ist zu wichtig. Das muss jetzt, sagen ganz viele Leute, der Staat in die Hand nehmen. Und das ist insofern absurd, als dass mir auch zum Beispiel Essen wichtig ist. Essen finde ich für mich sogar sehr wichtig. Ich möchte eigentlich sogar jeden Tag essen. Und wir haben das Essen, die Verteilung von Essen dem freien Markt überlassen. Nicht, weil wir glauben, dass die Reichen mehr essen sollten als die Armen oder dass die Leute mehr Geld verdienen sollten am Essen, sondern einfach darunter, weil wir wissen, dass der Markt die Waren am besten verteilt. Und deswegen überlassen wir ja viele Dinge dem Markt. Und niemand will einen unregulierten Markt für alles. Und aber dass die Staatswirtschaft, nach der jetzt alle wieder schreien, plötzlich der Segen sei, wo man sich gern den Funktionären wieder hingibt und sagt, die sollen jetzt entscheiden, das ist eine der großen negativen Folgen von Corona.
Aber der Staat hat natürlich auch den Eindruck erweckt, er wird das alles wuppen können. Also ich erinnere an die Bazooka, die Olaf Scholz ausgepackt hat. Dann ging es bei der Impfstoffbeschaffung, wir müssen das europäisch alle Staaten zusammen machen. Das hat dann halt weniger funktioniert. Maskenbestellung ist auch erst nicht so prima gelaufen. Es war immer dann, wenn die Privatwirtschaft mit eingestiegen ist, dann hat es ein bisschen besser funktioniert oder erst dann hat es funktioniert.
Ja, in der Tat, da hat erst überhaupt irgendwas funktioniert. Deswegen ist das für mich so überraschend, dass jetzt alle nach mehr Staat rufen, anstatt mit dieser Corona-Erfahrung zu sagen, wir müssen wieder etwas mehr der Privatwirtschaft vertrauen, dass wir überhaupt einen Impfstoff haben. Ich glaube nicht, dass Herr Spahn den persönlich erfunden hätte. Jetzt glaube ich, dass der Staat das selber alles nicht so hingekriegt hätte und alles, was er angepackt hat, ist in die Hose gegangen. Genau, ging bei der Maskenverteilung los und endete beim Impfzentrum und seit die Ärzte impfen, geht die Impfkampagne los. Und das Ganze führt dazu, dass man eigentlich sagen muss, der Staat hat in den allen wesentlichen Teilen eigentlich versagt und deswegen rufen alle Leute, wir brauchen mehr Staat. Und das überrascht mich am Ende.
Für manche ist es ja sogar so, dass diese Corona-Einschränkungen, die wir erlebt haben und die jetzt langsam, Gott sei Dank, gelockert werden können, die Blaupause für eine Klimapolitik sind, die uns noch bevorsteht. Also das Konzept ist, auf staatlich verordneten Verzicht zu setzen, anstatt eben auf marktwirtschaftlichen Fortschritt. Ich erinnere mich zum Beispiel mit Grausen daran, Artikel in der Zeit, in denen dann mehr Verbote gefordert wurden, um es mal wortwörtlich zu zitieren, da wurde exekutive Härte im Alltag verlangt. Was macht das mit Ihnen?
Es überrascht mich nicht wirklich, weil ich ja grün-alternativ sozialisiert worden bin, damals in den 70er Jahren.
Das heißt, mit Verboten groß geworden?
Ja, diese Radikalität des Denkens, diese Radikalität des Besserwissens auch und zu wissen, wie es richtig geht und den anderen vorschreiben zu können, wie das Leben ist. Wir haben uns über Spießer mal aufgeregt, die verlangt haben, dass wir ruhig sind in der Mittagszeit oder so. Aber wir hatten selber eigentlich sehr rigide Vorstellungen von dem, wie Gesellschaft zu sein hat. Und wer das anders wollte, dem musste das halt verboten werden. Die Linke war schon immer, was das angeht, extrem autoritär. Und ich habe auch jetzt das Gefühl, dass autoritäre Gedankenmodelle, autoritäre Gesellschaftsmodelle fröhliche Urstände feiern. Das merkt man an so Formulierungen wie Volk der Wissenschaft oder so, als gäbe es diese eine Wissenschaft, der man jetzt nur noch folgen müsste und dann wäre alles gut. So als gäbe es nicht auch verschiedene Ansichten in der Wissenschaft, als würde die Wissenschaft nicht nur Statistiken zur Verfügung stellen und dann müsste man politisch entscheiden, was aus diesen Statistiken zu schließen ist. So als könnte man sich dem Politischen sozusagen entziehen durch Autorität. Und das ist spezifisch grün, damit bin ich aufgewachsen.
Das ist ja auch eine Begleiterscheinung von Corona gewesen. Oder da ist es nochmal sehr deutlich geworden, dass wir mittlerweile eine Debattenkultur haben, in der Erkenntnis durch Moral ersetzt wird. Und Sie haben das ja auch selber erlebt, wo wir beim Thema Wissenschaften sind. Sie haben bei einer Kampagne der DFG, der Deutschen Forschungsgesellschaft, unter dem Slogan für das Wissen mitgemacht. Und Ihr Beitrag ist dann zeitweise tatsächlich gelöscht worden, weil Ihre kritische Auseinandersetzung mit der Corona-Politik von manchen ausgelegt wurde als Verhöhnung der Wissenschaft und deswegen durften sie unter keinen Umständen in einem wissenschaftlichen Umfeld argumentieren.
Ja, ich glaube, da ging es um 70 Tweets oder sowas in der Art. Man darf diesen ganzen Twitter-Mob nicht verwechseln mit der öffentlichen Meinung. Ich glaube, die ist erheblich toleranter und auch erheblich vielschichtiger als das, was es da in den sozialen Medien abspielt.
Ja, was Sie Twitter-Mob nennen, hat aber immerhin dazu geführt, dass tatsächlich die DFG zumindest für einige Zeit ihren Beitrag tatsächlich runtergenommen hat.
Ich muss die DFG an der Stelle verteidigen, weil ich glaube, dass sie ziemlich schnell gelernt haben, damit umzugehen. Die waren das nicht gewöhnt, mit Shitstorm umzugehen. Ich schon. Ich kenne mich da indessen aus. Bin ja Dauerbetroffener eigentlich.
Was machen solche Shitstorms mit Ihnen?
Ich habe mich dran gewöhnt. Am Anfang ist das natürlich schlimm, wenn so alle über einen herfallen, dann macht das auch was mit der Seele. Indessen, glaube ich, kann ich das besser abstrahieren. Also indessen weiß ich, dass es da um Auseinandersetzung geht, um so eine Art von strittiger Lebensform, die man nicht versteht, wenn man mit sowas wie Höflichkeit oder so aufgewachsen ist. Also wenn ich anderer Meinung bin, dann versuche ich nicht, dem anderen die Zunge rauszuschneiden. Ja. Und das hat was mit Zivilisation zu tun, die im Netz in der Anonymität eben aufgehoben wird.
Aber das ist doch irre. Es ist ja nicht mehr anonym im Netz. Also das ist ja die alte Geschichte, wo wir alle gedacht haben, weil es anonym ist, lässt man da die Sau raus. Mittlerweile wird mit vollem Namen und Foto lassen die Menschen trotzdem die Sau raus.
Ja, das hat Anonymität ist vielleicht das falsche Wort. Es bleibt trotzdem die Distanz. Es ist einfach kein persönlicher Umgang, sondern es ist ein wahnsinnig mittelbarer Vorgang, einen Twitter-Kommentar abzugeben oder einen Kommentar in der Kommentarspalte hinter irgendeinem Artikel abzusetzen. Das kostet einen nichts und Nähe erzeugt Zuneigung, Distanz erzeugt Aggression. Das ist nun mal so.
Ist das jetzt ein Plädoyer gegen soziale Medien gewesen?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist so eine Büchse, die ist offen. Da kann man nichts mehr gegen machen. Nur wir müssen leben lernen mit dieser Form von Aggression, müssen eine neue Form der Etikette miteinander vielleicht auch entwickeln und diskutieren.
Während die Welt ja gerade noch damit beschäftigt ist, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Corona aufzufangen, und ich komme jetzt nämlich tatsächlich nochmal auf das Thema Sprache, so komme ich jetzt von Twitter auf Corona zurück, ist die WHO gerade damit beschäftigt, die Namen der Virusvarianten zu ändern. Die sollen nämlich jetzt nicht mehr nach den Ursprungsländern heißen, weil das zu einer Stigmatisierung dieser Länder führe. Oder wie eine Sprachwissenschaftlerin jetzt gesagt hat, zu einem negativen Framing, das mit ausländerfeindlichen Einstellungen einhergehe. Wenn wir jetzt schon über die Namensgebung der Viren debattieren, dann sind wir bei Corona offenbar aus dem Gröbsten raus, oder?
Ich glaube, wenn das unsere Hauptsorgen sind, was Corona angeht, dann sind wir über das Gröbste hinweg. Ansonsten wundere ich mich eigentlich immer wieder, womit sich Leute beschäftigen. Wir haben ja immer mehr damit zu tun, dass Leute nicht stigmatisiert werden dürfen, dass Leute überhaupt nicht mehr benannt werden dürfen. Und irgendwann weiß ich gar nicht mehr, wie ich noch sprechen soll, wenn ich nichts mehr benennen darf. Also gibt es überhaupt noch, darf man negative Begriffe überhaupt noch verwenden? Oder Ist das nicht auch abwertend? Ist nicht jede Form von Abwertung bald, es wird schwierig mit dem Sprechen.
Elke Heidenreich hat gerade sich auch ganz furchtbar aufgeregt über das Schwierigwerden mit dem Sprechen. Sie hat sich nämlich über das Gendern aufgeregt und hat wortwörtlich gesagt, dieses feministische Getue in der Sprache geht mir furchtbar gegen den Strich. Und wir führen ja gerade wieder ganz bewegt eine Debatte über das Gendern, über die geschlechtergerechte Sprache. Und gleichzeitig gibt es gerade eine ganz aktuelle Umfrage, dass der überwiegenden Mehrheit der Deutschen, nämlich 82%, es relativ unwichtig ist oder egal ist und das Gendern in ihrem Alltag auch überhaupt gar keine Rolle spielt. Diese Diskrepanz zwischen erlebter, alltäglicher Wirklichkeit und gleichzeitig veröffentlichter Debatte. Das ist doch irre, oder?
Ich glaube, dass der Unterschied zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung noch nie so groß war wie heute. Es liegt daran, dass sich viele Journalisten heute eher als Aktivisten als Informanten verstehen. Und, das,
schreibst du noch oder belehrst du schon? Ja.
Ja, genau. Und das Gendern an sich ist ja ein Teil dieser großen Belehrung. Also ich glaube, dass vor Jahrzehnten eigentlich niemand als Problem empfunden hat, wenn man gesagt hat, die Lehrer machen einen Ausflug, dann waren da automatisch alle Lehrer mit gemeint. Oder wenn man sagt, ich gehe zum Arzt, ich glaube, dann war da eben jeder mit gemeint. Nur früher gab es, glaube ich, mehr Ärzte als heute. Heute haben wir an unseren Universitäten wesentlich mehr weibliche Medizinstudenten und da wird sich das Bild des Arztes, wenn man sagt, ich gehe zum Arzt, dann werden Kinder irgendwann assoziieren, ich gehe zu einer Frau. Das ist die reale Erfahrung, die da auf uns zurückwirkt. Und dann gibt es immer diese Studien, die da zitiert werden. Nein, die Worte wirken zurück auf unser Denken und so weiter und so fort. Ich habe noch keine Studie gefunden, die mich da überzeugt hätte. Von mir aus kann jeder gendern, wie er will, im Übrigen. Das ist mir völlig wurscht. Wo ich total empfindlich bin, ist, wenn mir Behörden vorschreiben wollen, wie ich zu schreiben oder zu reden habe. Und das passiert immer öfter, dass in Behörden zum Beispiel oder in
Universitäten,
Anstalten, in Universitäten, dass das Konsequenzen hat. Und Gendersprache hat ja in erster Linie dient sozusagen als Territoriumsmarkierung. Das heißt, ich spreche so, damit sichtbar wird, dass ich eine bestimmte Geisteshaltung habe. Und das macht mir die Gendersprache so verdächtig. Einfach, weil ich glaube, dass sie zur Etikettierung desjenigen dient, der spricht.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, lieber Herr Nuhr.
Danke gleichfalls.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die ungarische Regierung ein wundervoll gelegenes Baugrundstück in Budapest direkt an der Donau zweckentfremdet hat. Dort sollte eigentlich laut Bebauungsplan eine Studentenstadt entstehen, wo junge Menschen günstig wohnen können. Viktor Orban aber hat jetzt per Ordre de Mufti entschieden, dass dort der erste europäische Ableger der chinesischen Elite-Universität Fudan gebaut werden soll. Und das wird nicht billig. 1,5 Milliarden Euro soll der Bau kosten und bezahlen wird das der ungarische Steuerzahler. Die Kontrolle der Universität allerdings liegt komplett bei der Kommunistischen Partei Chinas. Klingt nicht nach einer klassischen Win-Win-Situation, sondern nach einer Win-Win-Win-Situation für China. Viele Einwohner von Budapest sind empört. Und deren grüner Bürgermeister schickt sich an, jetzt kleine oppositionelle Nadelstiche zu setzen. Er hat im Bebauungsplan schon mal neue Straßennamen festgelegt. Das obliegt nämlich ihm und seiner Bezirksverwaltung und da kann ihm die Orban-Regierung nicht reinreden. Also finden sich zukünftig auf den Straßenschildern in der Umgebung der Fudan-Universität die Namen von uigurischen Freiheitskämpfern, die Dalai-Lama-Allee und die Straße Freies Hongkong. Ein Name ist nichts Geringes. Das wusste Goethe schon vor mehr als 200 Jahren. Jetzt weiß es auch Viktor Orban.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Was mich überrascht hat, dass die Geschichte von Klaas Relotius, dem Münchhausen des deutschen Journalismus, verfilmt wird. Relotius, preisgekrönter Journalist und Spiegelautor, hatte seine Reportagen nach dem Prinzip verfasst, Fakten hemmen den Erzählfluss. Dass er damit jahrelang durchgekommen ist, hat nicht nur mit dem betrügerischen Können von Relotius zu tun. Es hat auch mit einem Journalismus zu tun, dem es weniger darum ging, zu sagen, was ist, sondern aufzuschreiben, was sein soll. Jetzt also kommt die Geschichte von Relotius auf die große Leinwand. Regie wird Bulli Herbig führen. Da der ja eher aus dem leichten Fach kommt, könnte es von der Machart des Films vielleicht in Richtung Stonk gehen. Das Thema damals, die gefälschten Hitler-Tagebücher.
Ja, erstaunlich gut erhalten. Das ist ja natürlich altdeutsch geschrieben.
Ja, so hat der Führer geschrieben.
Schade, dass ich das jetzt nicht lesen kann.
Jetzt sagen Sie schon, wie heißt es denn?
Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Und Eva sagt, ich habe Mundgeruch.
Blähungen im Darmbereich, das ist ja toll, das ist ja ganz persönlich und intim.
Das ist ja wirklich, das ist ja
sensationell.
Adolf Hitler privat.
Ein Mensch wie du und ich. Das ist ja eine Weltsensation, meine Herren.
Was den Relotius-Film angeht, so ist die Besetzungsliste bekannt. Elias Mbarek wird Juan Moreno spielen, den Spiegelkollegen, der damals den Skandal aufgedeckt hat. Und für die Hauptrolle, den Klaas Relotius, hätten wir ja eigentlich Veronika Ferres vorgeschlagen, weil die Ferres einfach alles und jeden spielen kann. Aber da ist die Wahl dann doch auf Jonas Ney gefallen, bekannt aus der TV-Serie Deutschland 83. 1983 ist wiederum das Jahr, in dem Veronika Ferres ihren ersten Fernsehauftritt hatte und der Stern sich mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern blamierte. Am Ende hängt eben alles mit allem zusammen. Und weil das so ist, kennen wir nicht nur den Regisseur und die beiden Hauptdarsteller des Relotius-Films, wir sind uns auch ziemlich sicher, was der Soundtrack werden könnte.
Denn das ist alles nur geklaut. Das ist gar nicht deine, das ist alles nur geklaut. Doch das weißt du nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraucht. Wer hat dir das erlaubt? Wer hat dir das erlaubt?
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Die ganze Nation kennt ihn schon. Alle singen mit, ganz laut im Chor. Das geht ins Ohr, keiner kriegt davon genug. Alle halten mich für klug. Öffentlich merkt keiner den Betrug. Denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich bin tierisch reich. Ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt. Ich hab einen großen Teich und davor ein Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held und ich reise um die Welt. Ich werde immer schöner durch mein Geld. Doch das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich will dich gern verführen. Doch bald schon merke ich, es wird nicht leicht für mich. Ich geh mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich. Und dann küsst du mich. Denn zu meinem Glück weißt du nicht, das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht mein. Das ist alles nur geklaut. Das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Auf deinen heiligen Schein fall ich auch nicht mehr rein. Garantiert noch was im Schrank. Und das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht deine. Das ist alles nur geklaut. Doch das hast du nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Wer hat dir das erlaubt? Wer hat dir das erlaubt?